Ja, der sicherlich auch von dir geschätzte Eike Geisel schrieb mal, dass er die Erinnerung die höchste Form des Vergessens sei. Das ist ein Zitat von ihm, glaube ich, aus den 90ern. Und wenn man sich dein neues Buch durchliest, Das Verschwinden des Holocaust, dann kann man diese These von Eike Geisel eigentlich nur bestätigen. Lieber Jan Gerber, ich freue mich, dass du wieder hier bist, mein Gast bist. Pünktlich zur Neuerscheinung deines neuen Buches, kam, glaube ich, Ende September, Mitte September. Vor kurzem jedenfalls, ja. Und genau, der Titel ist Das Verschwinden des Holocaust zum Wandel der Erinnerung, in der Edition Tiamat erschienen. Und immer wenn du ein neues Buch herausbringst oder der Herausgeber als Herausgeber, einer der Herausgeber der Hallischen Jahrbücher fungierst, dann bist du mein Gast. Ich freue mich, mittlerweile dich begrüßen zu dürfen zum vierten Mal. Und diesmal geht's, ja, wie man sich das vielleicht schon denken kann, um dein neues Buch, Das Verschwinden des Holocaust. So heißt auch der Titel der Folge. Und ich finde, es ist hat eine deprimierende Aktualität. Genauso wie auch das Zitat von Eike Geisel, was mittlerweile mindestens 30 Jahre alt sein dürfte. Er ist ja 97 gestorben. Ich krieg's leider nicht mehr genau hin, aber es müsste so aus den späten 80ern oder frühen 90ern sein. Und leider ist dieses Zitat auch aktueller denn je, genauso wie andere Zitate von ihm oder Titel, treffende Bonbons und Polemiken wie die Wiedergutwerdung der Deutschen. Und genau, das beobachten wir und vor allem verstärkt beobachten wir das seit dem 7. Oktober 2023. Natürlich gab's das auch im Vorfeld schon, aber da seitdem kulminiert das, was man als Verschwinden des Holocaust bei gleichzeitiger, vielleicht das richtige Wort, Übererwähnung, Überinstrumentalisierung des Holocaust, und darum geht es auch in deinem neuen Buch. Du zeichnest so diese Entwicklung des Begriffs Holocaust nach, seit 1945 bis in die heutige Zeit, und darüber möchte ich mich mit dir unterhalten. Du warst auch dazu schon gerade in einem anderen Podcast zu Gast, glaube ich, bei der Gesellschaft für kritische Bildung.
Genau.
Genau, ich habe mir die Folge jetzt bewusst nicht angehört. Es kann natürlich sein, dass ich dich Dinge frage, die auch dort schon gefragt wurden, dass sie mir bitte nach.
Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und ich würde gern am Anfang kurz auf Eike Geisel eingehen, den ich tatsächlich sehr schätze. Ich habe allerdings Zweifel daran, dass er beziehungsweise dieses Zitat, erinnern sei die höchste Form des Vergessens, tatsächlich so aktuell ist, wie du das gesagt hast. Dieses Zitat stammt aus den frühen 90er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, und ist in einer komplett anderen Zeit entstanden. Eike Geisel ist jemand, den ich sehr schätze, und ich würde auch jedem empfehlen, die Bücher, die ebenfalls in der Edition Tiamat erschienen sind, vor kurzem erst ein Sammelband mit vielen seiner Texte zu lesen. Ich würde trotzdem davor warnen oder davon abraten, die Bücher Geisels als eine Art Zettelkasten zu verwenden, für Formeln, die einfach auf die Gegenwart übertragen werden. Dieses Zitat, erinnern ist die höchste Form des Vergessens, stammt, wie ich es gerade schon gesagt habe und wie du auch erwähnt hast, aus den 90er Jahren. Und die 90er Jahre waren die Zeit, in der die Erinnerung an den Holocaust und das Gedächtnis an den Holocaust, wie ich glaube, am mächtigsten und am stärksten waren. Es war die Zeit, in der viele Leute davon sprachen, dass der Holocaust der Kern der europäischen Erinnerung sei. Kritischere Zeitgenossen sprachen von einer Obsession der Vergangenheit. Andere sprachen davon, dass die Erinnerung an den Holocaust eher zunehme als abnehme. Das alles trifft die heutige Zeit nicht mehr. Heute würde niemand mehr auf die Idee kommen, zu behaupten, dass die Erinnerung an den Holocaust eher zunehme als abnehme. Mhm. Und die Formel, dass der Holocaust im Zentrum oder im Kern der europäischen Erinnerung steht, den habe ich auch sehr lange nicht gehört. Ich glaube nicht, dass das noch so gesagt wird. Eike Geisel reagiert also auf diesen immensen Erinnerungsboom und diese immense Auseinandersetzung mit dem Holocaust, die natürlich eine fragwürdige Komponente hatte, die nichtsdestotrotz auch Ausdruck einer wesentlich breiteren Masse vorhandenen Ahnung von der Bedeutung des Holocaust war. Heute würde man oder könnte man, glaube ich, nicht mehr sagen, dass Erinnern die höchste Form des Vergessens ist, weil es wird gar nicht mehr so stark an den Holocaust erinnert. Heute müsste man eher sagen, dass entweder Vergessen die höchste Form des Vergessens ist, was ein bisschen albern klingen würde, oder der Genozidvorwurf an Israel beispielsweise eine der höchsten Formen des Vergessens ist. Aber nicht mehr das Erinnern. Das Erinnern scheint mir gegenwärtig ebenfalls ins Hintertreffen zu geraten, und erst recht natürlich das, worauf Geisel anspielt, die Erkenntnis dessen, was der Holocaust war.
Ja, ich meine nur, dass wenn man das Zitat losgelöst aus dem zeitlichen Kontext betrachtet, sehe ich das schon so. Es gibt halt so viel vermeintliche Holocaust-Erinnerung wie noch nie zuvor, zumindest ist das mein Eindruck, bei gleichzeitigem Vergessen dessen, was der Holocaust eigentlich war. Und darum kreist ja auch dein Essay, wie es auch in der Buchbeschreibung steht. Warum wurde der Holocaust erst vergleichsweise spät, seit den 70ern, als Kernereignis des Nationalsozialismus begriffen? Weshalb schwindet dieses Wissen seit einigen Jahren wieder? Was sind also die Bedingungen von Erkenntnis über den Holocaust? Und ich würde vielleicht, interessant finde ich zum Beispiel die Begriffsbestimmung des Holocaust nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Begriff Holocaust ist ja auch vergleichsweise noch relativ neu. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, nach dem Ende der Massenvernichtung an Juden, gab es, glaube ich, gar keinen Begriff dafür, ne? Ich glaube, der Begriff der Shoah ist ein hebräischer Begriff, der in Israel vorwiegend verwendet wurde, aber auch nicht unmittelbar zur Zeit der Staatsgründung Israels. Und der Begriff Holocaust ist, glaube ich, soweit ich das weiß, erst in den späten 70ern aufgetreten. Und wenn wir mal jetzt zurückgehen, wenn wir dein Band jetzt quasi chronologisch mal aufgreifen, wie war die Begriffsbestimmung des Holocaust unmittelbar in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg? Also 1945 fortfahrend.
Ja, das ist eine gute Frage. Der erste Begriff, den es, oder einer der ersten Begriffe, die es gab, um das, was sich im östlichen Europa zugetragen hat, zu fassen, ist eigentlich etwas, was gar kein richtiger Begriff ist. Winston Churchill hat sehr früh, ich glaube 1942, versucht, die Vorgänge im östlichen Europa auf die Formel Crime without a name, Verbrechen ohne Namen, zu bringen. Und das ist im Grunde genommen schon ein Ausdruck der Ahnung davon, dass sich dort etwas, was sich nur sehr schwer auf den Begriff bringen lässt, was im östlichen Europa passiert. Als früheste Formulierungen konkurrieren eigentlich zwei Begriffe miteinander. Der eine ist der Täterbegriff der Endlösung, der nach 45 oft auch weiter verwendet wird, insbesondere im deutschsprachigen Raum, aber auch in
kritischer Absicht, dann nehme ich mal an.
In kritischer Absicht. Allerdings gar nicht so sehr kritisch, weil der wird meistens nicht in Anführungszeichen gesetzt in der damaligen Zeit. Man verwendet einfach diesen Begriff aus der Tätersprache weiter, ohne sich kritisch zustande kommen, dieses Begriffs zu verhalten. Und der zweite Begriff, der ein sehr früher Begriff ist, ist der Begriff, den ein nicht unerheblicher Teil der Gegenseite verwendet hat. Das war der Begriff des Churben. Churben ist ein Begriff, der ursprünglich aus dem Hebräischen kommt ebenfalls und dann ins Jiddische eingewandert ist. Und es sprachen sehr viele der Überlebenden des östlichen Europa, wo ja der allergrößte Teil der Opfer des Holocaust herkam und wo das Jiddische eine der zentralen Sprachen war, die sprachen vom Churben. Churben bedeutet sinngemäß Zerstörung, Verwüstung und Ähnliches und ist ein Begriff, der ursprünglich für die Zerstörung des Tempels verwendet wurde und dann für weitere folgende Katastrophen immer wieder verwendet wird und ist also der Begriff, mit dem die osteuropäischen Opfer oder die osteuropäischen Entkommenen im unmittelbaren Angesicht des Verbrechens darauf reagiert haben. Shoah ist wiederum, das hast du völlig richtig gesagt, der Begriff, der aus dem Hebräischen kommt, der allerdings schon sehr früh in Israel verwendet wird. Es wird einfach übersetzt als Katastrophe. Er wird schon Ende der 40er Jahre verwendet und Anfang der 50er Jahre viel stärker. Kommt allerdings erst mit Claude Lanzmanns Film Shoah Mitte der 80er Jahre nach Europa und auch nach Deutschland. Der Begriff Holocaust ist auch selbst gar nicht so neu. Das ist auch ein Begriff, der eigentlich aus dem antiken Opferkult kommt und dann am Rande in den Tanach eingeht und dort eine gewisse Fortführung findet. Und der wird am Rande weniger der Holocaust-Forschung, aber am Rande der Auseinandersetzung von Überlebenden mit dem, was ihnen widerfahren ist, verwendet, wird aber tatsächlich, wie du das sagtest, erst in den 70er Jahren mit der gleichnamigen Serie sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa bekannter. Das sind eigentlich die zentralen Begriffe. Die kritische Theorie zum Beispiel, die verwendet oftmals den Begriff Auschwitz, also den Namen des größten und bekanntesten Vernichtungslagers zur Umschreibung der gesamten Tat. Und ich würde sagen, es spricht etwas für die Verwendung all dieser Begriffe, aber es spricht auch bei all diesen Begriffen etwas dagegen, die zu verwenden. Es gibt im Grunde genommen kein Wort, das oder mit dessen Hilfe die Vernichtung tatsächlich angemessen auf den Begriff gebracht werden kann. Was wiederum, und damit bin ich am Anfang meiner Antwort, nochmal das aufgreift, was Churchill am Anfang der ersten, also nach dem Eintreffen der ersten Nachrichten sagte und als er vom Crime Without a Name sprach.
Ja, ich finde, das trifft es tatsächlich ganz gut, weil das eigentlich unmöglich ist, diese barbarische Tat in ihrer Monstrosität und zu beschreiben. Und ich glaube, zumindest ist es mein Eindruck, wenn man sich die frühe Rezeption dessen anguckt, was in Auschwitz, Treblinka, Sobibor etc. passiert ist, ist es auch unmöglich, das zu erfassen, weil es gibt ja, also du benutzt zum Beispiel den Begriff instrumentelle Vernunft und bringst das in Verbindung damit, weil es gibt keine instrumentelle Vernunft in der Shoah, im Holocaust. Das gibt es nicht. Es gibt keine ökonomische, in Anführungszeichen, Zweckrationalität, wie im Kolonialismus oder wie es zum Beispiel die Nazis in Osteuropa praktiziert haben bei der Unterwerfung der Slawen, die als Untermenschen und als Heloten noch ausgebeutet werden. Und wenn ein paar hunderttausend draufgehen, ist das auch nicht weiter schlimm. Das ist dann schon mit einbegriffen. Aber es geht nicht um die Auslöschung dieser Menschen. Es geht noch darum, noch einen gewissen ökonomischen Nutzen aus diesen Menschen zu ziehen. Und das gab es im Holocaust eben nicht. Also es musste eine totale Vernichtung sein, man sagt Erlösungsantisemitismus. Und ich glaube, das war etwas, das, was fast viele, glaube ich, nicht fassen konnten, weswegen der Holocaust, zumindest mein Eindruck, keine Rolle gespielt hat in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg, wie es ab den späten 70ern wurde. Und das zeigt zum Beispiel sich auch daran, ich erinnere mich daran auch, Adorno Zeichen sah den Holocaust beispielsweise auch nur als Vorstufe größerer Schrecken. Das hat er später revidiert, aber es gibt auch Aussagen von ihm, dass angesichts der Atombombe, dass ja noch viel größere Schrecken und viel größere Massenvernichtungen denkbar sind. Glaubst du, das liegt daran, an dieser Unfassbarkeit dieser Tat an sich, dass das so schwer war, das einzuordnen und das in irgendeinen, in Anführungszeichen, Kontext zu setzen?
Es gab tatsächlich viele Gründe, ein ganzes Konglomerat an Gründen, das dazu beitrug, dass die Vernichtung der europäischen Juden insbesondere in den 50er und 60er Jahren nicht als das wahrgenommen wurde, was sie war. Und einer der Gründe ist tatsächlich in der Tat selbst zu sehen. Auch da gibt es wieder verschiedene Dimensionen. Aber der Holocaust selbst sperrt sich gegen ein allzu leichtes Begreifen oder gegen ein allzu leichtes Begreifen seiner Unbegreiflichkeit. Der Zusammenhang mit der instrumentellen Vernunft ist dabei tatsächlich nicht unbedeutend. Vielleicht erkläre ich ganz kurz nochmal, was mit diesem Begriff, der sehr stark gemacht wurde von Max Horkheimer in seinem Buch Eclipse of Reason, was es damit eigentlich auf sich hat. Dazu ist es nicht von Nachteil, glaube ich, wenn man ein bisschen zurückgeht in die Zeit der Aufklärung und sich den aufklärerischen Vernunftbegriff oder ganz allgemein den Begriff der Aufklärung nochmal anschaut, der ja ebenfalls viele Dimensionen hatte. Der Begriff der Vernunft in der Aufklärung oder der Begriff der Aufklärung meint zum einen natürlich die Vervollkommnung des Menschen. Die Menschen werden klüger, besser, vervollkommnen sich werden immer mehr, ähneln sich immer mehr den eigenen Idealen, die Menschheit von sich entwickelt hat, an. Das ist die eine Dimension. Und auf der anderen Seite ist Aufklärung aber eben nicht nur die Vervollkommnung des Menschengeschlechts, wie es bei Lessing heißt, sondern es meint natürlich auch technische Rationalität. Technische Rationalität, der wissenschaftlich oder naturwissenschaftliche Fortschritt kommt daher. Fragen wie Logik, Utilitarismus, andere Fragen von Rationalität spielen plötzlich eine wesentlich größere Rolle. Der Begriff der instrumentellen Vernunft scheint mir jetzt so etwas zu sein wie eine Schrumpfform dieses mehrdimensionalen aufklärerischen Vernunftbegriffs. Der Begriff der instrumentellen Vernunft ist relativ nah, ohne dass er identisch ist, an Max Webers Begriff der Zweckrationalität. Und instrumentelle Vernunft soll bei Horkheimer ganz vereinfacht gesagt heißen, dass Mensch, Tier, Natur, Umwelt nur und ausschließlich unter dem Aspekt der Nützlichkeit betrachtet werden, was wiederum bisweilen einfach auch schon ins Irrationale umschlagen kann. Und diese instrumentelle Vernunft ist nun, wenn man der kritischen Theorie folgt, so etwas wie das oberste Prinzip der warenproduzierenden Gesellschaft. Mensch, Umwelt, Natur werden nur unter dem Aspekt der Nützlichkeit betrachtet. Und gleichzeitig ist dieses Prinzip der instrumentellen Vernunft das Prinzip, das den allermeisten Massenverbrechen, mit denen die Menschheit bis dahin konfrontiert war, zugrunde liegt. Selbst die schrecklichsten Gemetzel des Ersten Weltkrieges, selbst die schrecklichsten Kolonialgräuel, so nahe, die in manchen Punkten möglicherweise auch dem Holocaust gekommen sein mögen, standen noch in einem gewissen Restzusammenhang, das würde ich hier doppelt unterstreichen, in einem gewissen Restzusammenhang mit dieser instrumentellen Vernunft. Der Holocaust bricht nun mit der instrumentellen Vernunft, dehnt die instrumentelle Vernunft nicht bis an ihre Grenzen oder bis knapp über ihre Grenzen aus, sondern überschreitet diese Grenzen, weil der Holocaust lässt sich eben nicht mehr in irgendeinen Restzusammenhang mit dem, was instrumentelle Vernunft zu fassen versucht, bringen. Also er steht nicht im Zusammenhang mit dem Streben nach Einfluss, Macht, Geld, Prestige, Zuwachs oder, was man auch nicht unterschätzen sollte, Lustgewinn, sondern er überschreitet das und bricht nahezu vollständig dem. Und das ist, neben vielen anderen Gründen, nicht unbedeutender Grund dafür, dass der Holocaust selbst, weil er mit einigen der zentralen Grundprinzipien, mit denen man unter den gegenwärtigen Umständen in der warenproduzierenden Gesellschaft aufgewachsen ist, bricht und die zentrale Frage von Sinn eigentlich dementiert. Vielleicht zum ersten noch zu Adorno eventuell. Die Passage, von der du jetzt gesprochen hast, dass noch was Schlimmeres kommt, was Monströseres kommt, die, an die erinnere ich mich gerade nicht, die habe ich jetzt nicht parat. Ich würde allerdings sagen, es spricht gar nicht so viel gegen die Erwartung, dass noch etwas Schlimmeres passieren kann. Die Formel nie wieder, die ja jetzt bis zur Kenntnis oder bis zur Unkenntlichkeit aufgeweicht wurde in den letzten Jahrzehnten, die aber nichtsdestotrotz eine sehr vernünftige und richtige Formel ist, die geht ja davon aus, dass so etwas wieder passieren kann, und die kann auch davon ausgehen, dass das, was passiert ist, in einem größeren Maße passieren kann. Adorno sind tatsächlich einige der präzisesten Aussagen über den Holocaust, der bei ihm nicht so heißt, zu verdanken, insbesondere aus den Minima Moralia 1943 begonnen und dann wieder später aus den 60ern im Kontext seiner Arbeiten zur negativen Dialektik. Zwischendrin in den 50er Jahren passiert allerdings genau das, was du angesprochen hast. Adorno ordnet den Holocaust und den Nationalsozialismus insgesamt in eine Art moderne kritische Erzählung ein. Das ist jetzt nicht ganz so platt wie bei vielen anderen, wo tatsächlich eine reine moderne Kritik formuliert wird, sondern
Günter Anders zum Beispiel, ne, glaube ich.
Genau, bei Günter Anders ist es weniger dialektisch als bei Adorno. Adorno versucht das wesentlich stärker als Anders, aber auch zum Beispiel Hannah Arendt noch in einem dialektischen Wechselspiel zu betrachten. Nichtsdestotrotz findet sich eine sehr stark moderne kritische Tendenz in seinen Arbeiten. Und da kommt es dann zu solchen Dingen, dass er zum Beispiel den Holocaust mit Hiroshima gleichsetzt, mitunter auch bemüht, um den Vietnamkrieg zu umschreiben und ähnliche Dinge zu tun. Ich würde Ihnen das jetzt allerdings nichtsdestotrotz nicht vorwerfen, aus diversen Gründen, aber zum einen schon mal aus dem Grund nicht, weil es damals zum Geist der Zeit gehörte, den Holocaust in dieser Zeit, in der die Moderne nochmal eine ganz neue Dynamik gewonnen hat, zu versuchen, dort einzuordnen. Und vor allem, weil Adorno im Unterschied zu vielen anderen, die das gemacht haben, um den Holocaust zu relativieren, eigentlich eher versucht, in einem schwierigen Erkenntnisprozess zu fassen, was das Ereignis überhaupt war. Also sein Werk ist eigentlich seit 1943 von dem Versuch geprägt, den Holocaust begrifflich fassen zu können und zu verstehen, was dort überhaupt passiert ist. Also das ist eigentlich Ausdruck, was er dort in den 50er Jahren macht, eines langen und schwierigen Erkenntnisprozesses, und Erkenntnisprozesse funktionieren leider nicht immer ganz geradlinig wie bei der Schwäbischen Eisenbahn, sondern eher kurvenreich und mit Abbrüchen, Rückschlägen und so weiter verbunden.
Ja, wo du das gerade schon ansprichst mit dem Geist der Zeit, das ist tatsächlich etwas, was auch sehr interessant ist, weil du hast gesagt, nochmal diese aufkommende Moderne nach dem Zweiten Weltkrieg, im Zuge des aufkommenden Kalten Krieges. Der Kalte Krieg verschiebt die Erinnerung an die unmittelbare Vergangenheit. Und es ist auch so, beschreibst es in deinem Buch, es ist so eine seltsame Mischung aus Fortschrittsoptimismus und gleichzeitig eine Untergangsangst. Also das ist ja vielleicht die Dialektik der Moderne nach 45. Das ist einerseits diesen wahnsinnigen, also die Menschen fliegen ins All. Ne? Die Sowjets und die Amerikaner liefern sich Kämpfe darum, wer zuerst ins All fliegt. Gleichzeitig gibt es aber eben diese atomare Bedrohung, also diese Möglichkeit der prinzipiellen Auslöschung der Welt durch einen Atomkrieg, der immer mal wieder heißer wird. Und man hat ja auch gesehen, welches destruktive Potenzial eben eine Atombombe eben hat, wie die Atombombenabwürfe auf Japan eben 1945 zeigen. Und das ist natürlich etwas, warum sollte man dann sich an so etwas, an eine in Anführungszeichen Banalität wie die Shoah erinnern, wenn auch die ganze Menschheit vernichtet werden kann? Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum das einfach nicht stattfindet. Weil warum sollte man sich an die unmittelbare Vergangenheit erinnern, wenn ja vielleicht noch etwas Schrecklicheres bevorsteht, nämlich der Untergang der gesamten Welt. Nicht nur ein Weltkrieg, der 60 Millionen Menschen das Leben kostet, sondern eben die gesamte Menschheit kann ausgelöscht werden, also Milliarden von Menschen. Und gleichzeitig will man vielleicht aber auch trotzdem auch deshalb nichts davon wissen, weil man ja eigentlich sich gemütlich einrichtet in dieser Zeit, in diesen behaglichen 50er Jahren, wo eben der Fernseher Einzug erhält in die Lebensrealität, in die Häuser von Menschen. Es gibt eine Wirtschaftswunder in der BRD, also in der Bundesrepublik, gibt es auf einmal einen wirtschaftlichen Aufschwung. Es gibt keine Bestrafung, stattdessen gibt es Lucky Strike, Coca-Cola und ein Wirtschaftswunder. Und auch das ist, glaube ich, spielt auch eine Rolle darin, warum man sich vielleicht nicht mit der unmittelbaren Auseinandersetzung, vor allem nicht mit der Shoah, unmittelbar auseinandersetzen wollte. Das ändert sich, aber nicht 68. Und ich glaube, das ist eine der größten Lebenslügen der 68er, dass sie gesagt haben, wir waren diejenigen, die Auschwitz, die Verbrechen unserer Eltern auf den Teller gepackt haben. Das stimmt nur bedingt. So, und ich würde nämlich da sagen, dass die Auseinandersetzung mit der Shoah, mit dem Holocaust, eigentlich erst in den 70er Jahren einsetzt, in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, bedingt durch die sogenannte Hitlerwelle und auch vor allem durch diese Fernsehserie Holocaust, die wir auch schon erwähnt haben.
Ja, das stimmt durchaus. Ich würde allerdings nicht sagen, dass dieser Erinnerungsschub, den es in den 70er Jahren gab, bedingt war durch die sogenannte Hitlerwelle oder durch die Serie Holocaust. Ich glaube eher, dass beides Oberflächenphänomene waren. Um die Frage beantworten zu können, warum das eigentlich in dieser Zeit losging, würde ich noch mal ein bisschen ausholen und dabei einige Sachen aufgreifen, die du erwähnt hast. Die Erinnerung an den Holocaust hat eine ganz interessante Verlaufskurve, denn ab 1943 ungefähr trafen Nachrichten über die Vernichtung der europäischen Juden in der westlichen Öffentlichkeit ein. Ein Großteil der Öffentlichkeit hat das nicht wahrgenommen, aber einige Personen schon. Und es sind in dieser Zeit ab 1943 Arbeiten entstanden, Aufsätze, andere Formen von Reflexion, die hochgradig interessant sind und die interessanterweise auf dem Niveau der Auseinandersetzung seit den 70ern oder der Auseinandersetzung in den 90er und 2000er Jahren sind. Wenn man eben, wir haben über Adorno gerade gesprochen, die Minima Moral ja heranzieht, wenn man Hannah Arendt sich anschaut, wenn man auch einige Dinge von Günther Anders aus der damaligen Zeit anschaut, dann sind das sehr spannende, qualitativ sehr hochwertige Auseinandersetzung. Das endete aber tatsächlich ab 1948 mit dem Aufkommen des Kalten Krieges. Und genau aus den beiden Gründen, von denen du gesprochen hast, die mache ich in meinem Buch ganz stark. Auch da gab es wieder verschiedene andere Gründe, die eine Rolle gespielt haben. Aber zentral ist tatsächlich das Nebeneinander von Geschichtsoptimismus und Katastrophenbewusstsein, das die gesamte Zeit prägt. Geschichtsoptimismus, ganz klar, die Menschen fliegen zum Mond, das Leben beschleunigt sich immens. Der Markt an Waschmaschinen ist in den Vereinigten Staaten schon in den 50er Jahren komplett übersättigt. Dadurch haben die Menschen mehr Freizeit und schauen in einer gewissen Weise zukunftsfroh nach vorn ins Morgen, werden da bei diesem zukunftsfroh nach vorn schauen, aber immer und immer wieder eingeholt durch die Atombombe, durch die drohende Vernichtung der gesamten Menschheit. Und der Einsatz der Atombombe droht in den 50er Jahren insbesondere tatsächlich mehrfach. Denken wir an den Koreakrieg, als General MacArthur, Mad Mac, wie er manchmal genannt, worden sein soll, den Einsatz der Atombombe fordert. Denken wir an die Kuba-Krise, denken wir an die Sinai-Krise. Da steht die Welt mehrfach kurz vor dem drohenden Atomkrieg. Und diese beiden Zeitströmungen, die aporetische, die nicht miteinander zusammenpassen, die sich eigentlich wechselseitig ausschließen, was ohnehin die Zeit für die Mentalität sehr schwierig macht, diese beiden Zeitströmungen passen nun gerade nicht mit der Erinnerung an den Holocaust zusammen. Der Holocaust passt weder zum Fortschrittsoptimismus, der durch erhöhte Technisierung, Transistorradios und Ähnliches vorangetrieben wird, aber er passt auch nicht mit der drohenden Untergangsangst dieser Zeit. Wer kein Morgen hat oder zu haben glaubt, der setzt sich nicht mit den Katastrophen der Vergangenheit auseinander, sondern allenfalls mit der Gegenwart. Interessant ist nun, dass der Holocaust immer dann, wenn der Kalte Krieg gerade in eine gewisse Entspannungsphase tritt, dann ploppt er plötzlich auf. Immer dann, wenn es Gespräche gibt, wie gerade Anfang der 60er Jahre, nach der Kuba-Krise, das rote Telefon zwischen Moskau und Washington eingerichtet wird, oder das Moskau-Atomteststopp-Abkommen abgeschlossen wird. Immer dann also, wenn die Supermächte signalisieren, dass sie nicht an einer atomaren Vernichtung der Welt interessiert sind, immer dann gibt es einen ganz kurzen und kleinen Erinnerungsschub. Mir scheint es so zu sein, dass der Eichmann-Prozess beispielsweise Anfang der 60er Jahre vor allem, nicht ausschließlich, aber vor allem deshalb so eine große Aufmerksamkeit bekommen hat, im Unterschied zu den Prozessen, die es auch in den 50er Jahren gab, weil gerade in dieser Zeit die erste Entspannungsphase, die erste Détente beginnt mit Moskau-Atomteststopp-Abkommen, mit dem roten Telefon und so weiter und so fort. Das hat dann allerdings natürlich keine besondere Nachhaltigkeit, weil zum einen ist der Kalte Krieg nicht vollkommen beendet. Im Jahr, in dem das rote Telefon eingerichtet wird, wird wiederum gleichzeitig eine ganz neue Generation von Atomraketen in Betrieb genommen, mit dem man jede Scheune in den Vereinigten Staaten oder in der Sowjetunion zielgenau platt machen kann. Und zum anderen verlagert sich der Kalte Krieg in die koloniale Welt, wo er in Form von Stellvertreterkriegen weitergeführt wird. Das scheinen mir die Gründe dafür zu sein, warum der Holocaust in dieser Zeit nicht so stark wahrgenommen wird. Und das ändert sich natürlich in den 70er Jahren aus ganz, ganz vielen Gründen. Ein nicht unbedeutender ist der Kalte Krieg gerät in seine erste wirkliche Entspannungsphase. Denken wir an die Ostverträge. Denken wir an Richard Nixons Besuch bei Mao, denken wir an an das Ende des Vietnamkriegs, an die blutigste Auseinandersetzung des bisherigen Kalten Krieges. Das heißt, die Angst, das Katastrophenbewusstsein, die Angst vor der Atombombe wird tatsächlich geringer in dieser Zeit, weil die internationalen Konflikte schlagartig nachlassen, weil die Bedrohungssituation zurückgeht. Und interessanterweise hört zur selben Zeit auch der Geschichtsoptimismus auf. Die 70er Jahre sind das Jahrzehnt der großen Krise. Die erste Ölkrise, die zweite Ölkrise. All das trägt dazu bei, dass dieser geradezu ungestüme Fortschrittsoptimismus, der in den 50er und 60er Jahren parallel zur Untergangsangst gepflegt wird, nicht mehr verfängt und dass der nicht mehr so richtig überzeugt. Das heißt, es fallen eigentlich diese beiden zentralen Zeitströmungen weg, die bis dahin dafür gesorgt haben, dass der Holocaust mehr oder weniger in der Latenz bleibt. Und das trägt wiederum dazu bei, dass eine Serie wie Holocaust, die weder qualitativ besonders gut ist, noch die erste filmische Auseinandersetzung damit mit dem Ereignis war, plötzlich so eine immens große Welle der Auseinandersetzung mit dem Verbrechen nach sich zieht. Und nicht nur in Deutschland, sondern nahezu weltweit.
Ja, es gibt diese Serie auch komplett auf YouTube. Ich habe sie auch letztes Jahr nochmal gesehen. Also man kann sich das angucken. Das ist ein sehr, sehr interessantes Zeitdokument. Ist natürlich eine fiktive Geschichte. Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß. James Woods spielt beispielsweise damals mit, der noch relativ unbekannt war. Meryl Streep spielt auch mit, die damals auch noch kein Superstar war. Es ist es ist halt nicht besonders gut, aber es ist halt auf, es ist fast schon ein bisschen diese Verkitschung, die vielleicht später einsetzt. Aber es hat dazu geführt, dass in Deutschland unter anderem haben Neonazis wie Peter Naumann, ein Neonazi-Terrorist, hat Sendemasten in die Luft gesprengt. Deswegen konnten ein paar hunderttausend Leute das nicht gucken, weil tatsächlich mehr oder weniger die gesamte Nation vom Fernseher hing und das geguckt hat. Und danach gab es dann hunderte Anrufe bei dem, ich glaube im WDR lief das, glaube ich.
Ja.
Genau, von Leuten, die einerseits natürlich geschimpft haben, wie kann man denn so eine Juden- oder so eine jüdische antideutsche Gräuelpropaganda dann zeigen, aber andererseits gab es auch, und das glaube, das war in der Mehrheit, ganz, ganz viele Deutsche, die gesagt haben, oh, das wussten wir ja gar nicht. Und tatsächlich hat das wohl im Massenbewusstsein einiges verändert, aber es ist so, du hast ja gesagt, es war nicht die erste filmische Auseinandersetzung mit der Shoah, das gab es nämlich auch schon früher. Du bist ein Cineast wie ich. Und ich denke zum Beispiel an den Film Nacht und Nebel von Alain Resnais. Der ist von 1955. Das ist kein Spielfilm, das ist eine halbe Stunde. Aber das ist schon ein Film, der das sehr, sehr eindringlich schildert. Ich weiß nicht, ob der in Deutschland damals gelaufen ist, ehrlich gesagt. Alain Resnais ist recht bekannt als einer der Nouvelle Vague-Regisseure. Hiroshima, Mon Amour, hat geschrieben. Nee, letztes Jahr Marienbad, das Plakat, was hängt, ist auch von ihm? Ist auch von ihm, ne? Oder ist es von Jacques Rivette? Das sind Detailfragen, die klären wir nachher. Das interessiert ja auch niemanden. Aber zum Beispiel hat auch Arthur Brauner, den ich auch für eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit finde, der ist 100 Jahre alt geworden, der ist erst vor 7 Jahren verstorben, im Alter von 100 Jahren, ein jüdischer Filmproduzent, der nach dem Holocaust, der unzählige Verwandte im Holocaust verloren hat und trotzdem 1945 oder 46 unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zurück nach Deutschland gekommen ist und hier einer der erfolgreichsten Filmproduzenten wurde. Der hat neben Mainstream-Filmen, Karl-May-Filme, Edgar-Wallace-Filme, hat er auch immer mal wieder, und zwar seit 1948 an, versucht, eine filmische Auseinandersetzung mit dem Holocaust in die Kinos zu bringen. Und das ist immer gescheitert. Es gibt den Film Morituri mit dem jungen Klaus Kinski als KZ-Insasse. Es gibt andere Filme, diesen Film Zeugin aus der Hölle erwähnst du, glaube ich, auch in deinem Buch. Der ist von 1967, der auch die juristische Auseinandersetzung mit dem Holocaust beschreibt. Irene Papas spielt, glaube ich, da die Hauptrolle. Das ist eine sehr berühmte griechische Schauspielerin. Das sind alles Filme, die nicht sonderlich erfolgreich liefen. An Peter Lorre sei noch erinnert, der 1951 den Film Der Verlorene in die Kinos brachte, der so katastrophal aufgenommen wurde, sodass Peter Lorre zum zweiten Mal und letztes Mal emigriert ist in die USA und dann leider auch 15 Jahre später gestorben ist. Aber interessant ist halt wirklich tatsächlich, dass es halt eben diese filmische, also dass diese Verkitschung des Holocaust tatsächlich wo ein Dammbruch bewirkt hat. Meinst du, das ist halt tatsächlich, warum waren halt diese Filme von Arthur Brauner oder auch Nacht und Nebel, warum hat das niemand interessiert? Stattdessen gab es ja zum Teil wütende Proteste oder sie waren im besten Fall eben, liefen sie vor leeren Kinosälen. War das noch der Moment der Nicht-Auseinandersetzung aufgrund dieser eben beschriebenen Mischung aus Fortschrittsoptimismus und Untergangsangst?
Zunächst würde ich Einspruch erheben wollen, was Nacht und Nebel betrifft. Das ist ein wirklich sehr guter Film. Aber es ist nur in eingeschränktem Maße ein Film über den Holocaust. Das ist eine Fehlrezeption. Es gibt nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern eine Fehlrezeption, die davon ausgeht, dass es ein Film primär über den Holocaust ist. Der Holocaust klingt an, ohne Zweifel, ist aber nicht das zentrale Thema. Das sagt schon der Name Nacht und Nebel. Das ist eine Anspielung auf Hitlers Nacht- und Nebelerlass von 1941, in dem er festlegt, dass die Angehörigen des Widerstandes, des französischen und so weiter Widerstandes, ohne größeres Aufsehen in Lager transportiert werden sollen. Nicht unerheblicher Teil der festgenommenen französischen Resistance-Mitglieder wird nach Auschwitz gebracht. Auschwitz war ja nicht ausschließlich für Juden errichtet worden, sondern zunächst für politische Häftlinge. Und in Auschwitz waren auch bis zum Ende regelmäßig politische Häftlinge inhaftiert. Der Filmtitel spielt also auf diese Nacht- und Nebel-Aktion, auf den Kampf gegen den Widerstand an. Nichtsdestotrotz werden einige Bilder über Auschwitz gezeigt und auch aus Majdanek. Es wird aber eigentlich nicht präzise die Besonderheit des Holocaust oder der Vernichtung der europäischen Juden thematisiert, sondern es wird vor allem in eine Art Widerstandserzählung eingeordnet, der Film ordnet das Ganze in eine Widerstandserzählung ein. Das Interessante ist nun die deutsche Version. Die westdeutsche Version ist synchronisiert worden, und zwar von Paul Celan. Paul Celan hat die westdeutsche Version synchronisiert, und eigentlich hat Paul Celan den Text umgeschrieben. Mhm. Eigentlich hat Paul Celan über seine Synchronisation viel mehr Erinnerungsgeschichte und Gedächtnisgeschichte des Holocaust in diesen Film eingebracht, als er im Original hat.
Okay, ich kenne nur die deutsche.
Insofern ist die Rezeption des Films als ein Holocaust-Film nicht ganz richtig, aber eben auch nicht ganz falsch. Mhm. Aber es ist eigentlich nicht explizit ein Film über den Holocaust. Der Begriff Judith beispielsweise taucht nur einmal im Film auf, ganz am Rande, der Jude aus Amsterdam. Diese Formel taucht auf. Also es ist noch etwas zu finden, dass alle gleichermaßen als Opfer des Nationalsozialismus betrachtet werden, die in Konzentrationslager eingeliefert wurden, was sie auch sind, aber es gab darin doch durchaus Abstufungen. Andere Filme sind selbstverständlich Filme der Auseinandersetzung mit dem Holocaust, beispielsweise Pontecorvus, Capo, Zeugin aus der Hölle und andere. Warum diese Filme nicht so erfolgreich waren, warum die nicht so eine Art Massenauseinandersetzung mit dem Holocaust bewirkt haben, liegt nun weder im Guten noch im Schlechten an ihrer filmischen Qualität. Die sind zum Teil besser als die Fernsehserie Holocaust, zum Teil bedienen die aber auch dieselben Muster der Verkitschung, der Instrumentalisierung in einer gewissen Weise, der Trivialisierung des Holocaust. Der zentrale Grund ist, glaube ich, tatsächlich der, von dem ich vorhin gesprochen habe. Holocaust war die richtige Serie zur richtigen Zeit. Mhm. Holocaust war nur aus dem Grund so erfolgreich, weil zu diesem Zeitpunkt einige der zentralen Zeitströmungen, einige der zentralen Elemente, die dafür gesorgt haben, dass der Holocaust oder die Wahrnehmung des Holocaust in den Jahrzehnten zuvor blockiert war, weil die weggefallen waren und es die Zeit inzwischen war für diese Serie. Es hätte jede andere Serie, jeder andere Film über den Holocaust, der sich bestimmter Mittel bedient sein können. Das wäre meine These.
Wir haben uns jetzt ja großteils über die Holocaust-Rezeption in Westeuropa unterhalten oder auch in Amerika zum Teil. Aber es gibt ja noch weitere Holocaust-Rezeptionen, nämlich in der Sowjetunion, beziehungsweise im sowjetischen Einflussbereich und in Israel. Die Sowjetunion ist in dem Sinne interessant, weil Stalin am Anfang ja ein Unterstützer der Staatsgründung Israels war. Also ohne sowjetische Waffen, die über Tschechien geliefert wurden, hätte der junge jüdische Staat wahrscheinlich nicht den Krieg gewinnen können. Andererseits endete Stalin seine Auffassung gegenüber Israel, seine positive Auffassung gegenüber Israel dann doch sehr schnell, und weil Israel sich eben nicht ins sowjetische, also ins sozialistische Lager einordnen lassen wollte, sondern Israel eben eine westliche Nation werden wollte, obwohl es ja, wie du auch beschreibst in deinem Buch, und darüber möchte ich auch gleich nochmal mit dir sprechen, das frühe Israel hat ja gar nichts mit dem heutigen Israel zu tun. Das war ja wirklich fast, also es war ja so ein bisschen, also es war auch so eine Mischung aus so vielleicht so sozialistischer Aufbaugeist, die Kibbutzim haben eine deutlich größere Rolle gespielt. Es war ein sehr, sehr armes Land. Es sind ja auch viele Holocaust-Überlebende gekommen und haben dieses Land aufgebaut, quasi aus dem Nichts. Und es herrschte so ein bisschen so ein Pioniergeist, wie das auch in den ganzen sozialistischen Jugendorganisationen herrschte. Wir bauen auf. Und das beschreibst du auch in deinem Buch. Es gab in Israel, gab keinen Platz für Opfer. Das änderte sich auch erst in den 70er Jahren. Aber am Anfang herrschte doch, zumindest ist es so das, was ich mir mittlerweile angelesen habe, herrschte doch eher ein heroisches Bild vor, der wehrhafte Jude. Und zum Beispiel, es gab diese Stalag-Hefte in Israel, das sind so Schundhefte gewesen in den 50er, 60er Jahren, die ganz oft spielten in irgendwelchen KZs. Und da ist dann die KZ-Aufseherin, das ist ein bisschen das, was so diese Ilsa-Trash-Filme in den 70ern dann aufgegriffen haben. Da gibt es dann halt die vollbusige KZ-Aufseherin, eine Nationalsozialistin, und sie kapituliert dann aber doch vor dem starken, potenten Juden. Und das ist so ein bisschen diese Umdeutung der Realität eigentlich in den Vernichtungslagern. Und das war, glaube ich, ein Zeitgeist, der wahrscheinlich auch in Israel einfach vorherrschte zu dieser Zeit, weil es eben diese Aufbruchsstimmung gab, diese Aufbaustimmung auch gab. Israel musste sich als starker Staat inszenieren, um gegen die arabischen Nachbarn, die genau das Erbe der Nazis fortführen wollten. Es sind auch etliche Nazis dann nach 45 auch in die arabischen Länder gegangen, haben halt direkt Nasser beraten oder waren in Syrien aktiv. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum der Holocaust in Israel am Anfang auch nicht wahrgenommen oder nicht in dem Maße wahrgenommen wurde, wie sich das dann später auch in den 70er Jahren änderte, oder?
Der Holocaust wurde seit 1948, wie ich das gesagt habe, mit dem Aufkommen des Kalten Krieges nirgends auf der Welt mehr stärker wahrgenommen und stärker rezipiert. Das heißt nicht, dass er komplett verschwunden war aus der Wahrnehmung, aber die Wahrnehmung des Holocaust war schon sehr stark zurückgedrängt. Also der spielte keine besonders große Rolle. Das Ganze ist ein grenzübergreifendes Phänomen gewesen und das Ganze ist auch ein blockübergreifendes Phänomen gewesen. Du hast die Sowjetunion angesprochen, in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten war es ähnlich. Und ich würde als zentralen Grund nach wie vor die besondere Schwerkraft des Kalten Krieges und dieser Situation, von der wir bereits gesprochen haben, aufführen, die in unterschiedlichen Ländern natürlich nochmal unterschiedlich vorangetrieben wurde. In der Sowjetunion lief das beispielsweise auch sehr stark über Repressionen, wie in der großen Kampagne gegen Kosmopolitismus und Zionismus, die den nahezu den gesamten sowjetischen Einflussbereich Anfang der 50er Jahre überrollt hat und in deren Zuge dann Bücher, die zum Teil oder Broschüren, die zum Teil nur wenige Jahre oder Monate zuvor angeschafft wurden über den Holocaust oder Berichte von Überlebenden, dass die plötzlich wieder aussortiert wurden mit der Begründung, dass sie nicht mehr zeitgemäß seien. Nichtsdestotrotz war es eine grenz- und blockübergreifende Entwicklung. Gleichzeitig gab es, und das deutet die Situation in der Sowjetunion schon an, jenseits dieser Gründe, dieser übergreifenden Gründe von Geschichtsoptimismus und Katastrophenbewusstsein, noch spezifisch nationale Gründe, die diese Entwicklung, die dieses erste Verschwinden des Holocaust, von dem ich spreche, nochmal befördert haben, manchmal etwas ausgebremst haben und ähnliche Wirkungen hatten. Also in der Sowjetunion war natürlich einer der zentralen Gründe der Holocaust einige der zentralen Grundannahmen des marxistischen oder auch marxistisch-leninistischen Weltbildes in Frage gestellt, wenn nicht sogar zertrümmert hatte, angefangen vom Glauben an den Klassenkampf als den Motor der Weltgeschichte bis hin zum Fortschrittsoptimismus, komplett zertrümmert worden. Dazu kam, dass der Holocaust dass die Erinnerung an den Holocaust eine andere Nation, eine andere Nationalität als die russische ins Zentrum der Wahrnehmung gestellt hätte, und das durfte ebenfalls im sowjetischen Kontext nicht passieren, weil die russische Nation nicht nur als Primus inter pares unter den Sowjetvölkern galt, sondern weil die auch als sowohl die größten Leidtragenden als auch als die größten Helden des Krieges dargestellt werden mussten. Also der Holocaust hat im Grunde genommen auch in einer gewissen Weise in der damaligen Wahrnehmung den Führungsanspruch oder schien den Führungsanspruch der RSFSR, der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik und der russischen Bevölkerung zu unterminieren. In Deutschland, das ist bis zur Genüge ausgewalzt worden, spielt natürlich Gründe der Schuldabwehr eine immens große Rolle. In Israel kamen andere Dinge dazu. In Israel kam zunächst dazu, du hast das angedeutet, man wollte die Wüste zum Blühen bringen. Das ist die berühmte Formulierung von David Ben-Gurion, man wollte die Wüste zum Blühen bringen. Man schaute nach vorn. Der Zionismus ist eigentlich eine utopische Vorstellung, die vor allem in die Zukunft gerichtet ist. Und da passt der Holocaust nicht dazu. Dann kommen noch zwei andere Dinge dazu, die du auch am Rande mit erwähnt hast. Das eine würde ich als etwas fast Anthropologisches bezeichnen, nämlich das, was den Holocaust aus Opferperspektive kennzeichnet, ist totales Ausgeliefertsein und totale Ausweglosigkeit. Ein Amoklauf der Vernunft. Und so etwas entzieht sich der Identifikation. Sowas entzieht sich auch der Herausbildung des nationalen Selbstverständnisses, auf das Israel wie jeder andere Staat angewiesen war und ist und möglicherweise sogar noch stärker aufgrund der Bedrohungssituation als auch aufgrund des Aufbauziels angewiesen ist. Auch aus dem Grund bezog man sich in Israel weniger auf den Holocaust als solchen, sondern vielmehr auf den jüdischen Widerstand, den man im Westen kaum beachtete, aber der in Israel eine immens große Rolle spielt, seien es die Partisanen oder sei es natürlich ganz besonders der Aufstand im Warschauer Ghetto, der nun auch kein Aufstand für die Zukunft war, selbstverständlich, sondern ein Aufstand eigentlich, der für eine andere Art des Sterbens einfach eintrat. Der Aufstand war unter militärischen Gesichtspunkten im Grunde genommen sinnlos. Nichtsdestotrotz lässt sich aus einem Aufstand, aus Widerstand und sei er eben auch noch so sinnlos, viel, viel stärker Sinnstiftung ziehen, ist das viel, viel eher kommensurabel als eben die Vernichtung um der Vernichtung willen. Befördert worden ist das Ganze noch durch die damals dominante Sozialfigur und nicht nur die damals in Israel dominante Sozialfigur, sondern die weltweit dominante Sozialfigur oder eine der weltweit dominanten Sozialfiguren, und zwar die Sozialfigur oder vielleicht der Begriff des Rollenmodells oder des Role Models, des Helden. Mhm. Das zentrale Role Model der Zeit damals.
A man's gotta do what a man's gotta do.
Ganz genau. Das war der stille Held, der stoische Held, der die Aufgaben, die ihm von irgendjemandem und sei es der Geschichte oder dem Kollektiv gestellt wurden, schweigsam, aber kämpferisch erfüllt. Im Unternehmerbereich ist es der Firmengründer, der die Familie und die Firma umsichtig durch die Krisen des Wirtschaftslebens durch die Krisen des Wirtschaftslebens führt. Im Fernsehen hatte dieses Rollenmodell seinen zentralen Ausdruck eben genau im Western, der in den 50er und 60er Jahren zu den beliebtesten Filmgenres hörte. Wir haben uns ja vorhin schon über Filme unterhalten. Gary Cooper in High Noon, A Man's Gotta Do What A Man's Gotta Do und so weiter und so fort. Das sind also die Vorstellungen, die man im Sinn hatte. Das sind die Vorstellungen, die man im Blick hatte. Das Opfer war angesichts der Dominanz dieses Rollenmusters und dieses Rollenbildes des Heros verpönt. Das Bild des Opfers oder des Opfer selbst, und wenn ich vom Opfer spreche, dann meine ich, um auf lateinische Begriffe zurückzugreifen, den Victimus, das unschuldige, wehrlose Opfer und nicht das Opfer des Sakrifare, des freiwilligen Selbstopfers. Dieses Opfer, der Victimus, war verpönt. Das kam ohnehin eigentlich erst als eine bedeutende Sozialfigur auf im 19. Jahrhundert, um Kriege zu humanisieren, um Regeln zu finden für den Ablauf von Kriegen. Wer darf angegriffen werden, wer darf nicht angegriffen werden. Nichtsdestotrotz war das Opfer nicht nur eine relativ junge Sozialfigur, sondern das Opfer war im Grunde genommen etwas oder jemand, dem mit Misstrauen begegnet wurde und dem am Ende oftmals eine Mitschuld an seinem eigenen Schicksal gegeben wurde, sei es durch eigenes Verhalten oder sei es durch psychische und andere Prädispositionen. Das heißt, das Opfer war verpönt, man identifiziert sich mit dem Opfer, anders als es heute zum Teil der Fall ist. Und genau auch deshalb war es in Israel zum Beispiel so, dass eine der Szenen, die sich in Israels kollektive Bewusstsein der damaligen Zeit eingebrannt hat, während des Eichmann-Prozesses ist Yehildi Nur, der unter dem Namen Kazetnik einige der ersten Bücher über den Holocaust geschrieben hatte. Es war mehr so fiktionale, autofiktionale Literatur. Er selbst ist Überlebender des Holocaust gewesen. Dieser Kazetnik, der Name, unter dem er dann aufgetreten ist oder geschrieben hat, ist im Eichmann-Prozess als Zeuge vernommen worden und dann während seiner Zeugenbefragung ohnmächtig geworden, zusammengebrochen. Und eine durchaus dominante Wahrnehmung in Israel war Scham. Scham dafür, dass jemand zusammengebrochen ist, weil die nur noch als eine Verkörperung des eigentlich überwunden geglaubten Diaspora-Judentums galt und nicht mehr als und noch nicht als als Verkörperung des Muskeljuden, wie Max Nordau das mal gesagt hat, der sich zur Wehr setzt, der er in die Zukunft schaut. Die Tochter von Inu hat mal in einem Interview gesagt, sinngemäß, von da an war sie die Tochter des Mannes, der zusammengebrochen und ohnmächtig geworden war. Und das war nicht positiv gemeint, sondern das war mit Scham behaftet. Das scheinen mir die zentralen Gründe dafür zu sein, dass in Israel der Holocaust in den 50er und 60er Jahren, abgesehen von kleineren oder in den frühen 60er Jahren, abgesehen von kleineren Erinnerungsschüben, gerade im Zusammenhang mit dem Eichmann-Prozess oder in den 50er Jahren mit dem Kastner-Prozess, nicht so stark wahrgenommen wurde. Stalag vielleicht noch, da habe ich eine leicht andere Lesart als du.
Okay.
Das spielt in Kriegsgefangenenlagern und die Beschreibung stimmt vollkommen. Das ist ja, das ist sind pornografisierte oder pornografische Comics mit Frauen, die dem damaligen Schönheitsideal entsprachen, die meistens SS-Aufseherinnen waren, mit nacktem Busen Häftlinge quälen, die aber auch nicht abgemergelt aussahen, sondern ebenfalls den kräftigen Männlichkeitsvorstellungen des Heroen entsprechend, die dann aber gezeichnet sind mit Blut und ähnlichem, also sehr trashig. Ich würde die Stalag-Comics, die ja vor allem im Zusammenhang mit dem Eichmann-Prozess sehr, sehr beliebt werden, eigentlich einen Boom erleben in Israel, eher als eine verschrobene oder eine verschobene Auseinandersetzung mit dem Holocaust wahrnehmen oder als eine Art verborgene Präsenz des Holocaust in der damaligen Zeit. Als Erfinder gilt, glaube ich, Eli Kaidar, der einer der berühmtesten Zeichner oder Autoren ist, der das unter einem amerikanischen Pseudonym gemacht hat, um in Israel zu suggerieren, hey, das kommt aus Amerika, ist also noch aufregender als das, was von hier kommt. Es ist ein Sohn von Holocaust-Überlebenden, noch sehr, sehr jung. Und ich würde das, und nicht nur ich, sondern es gibt viele Kollegen, die das auch machen würden, eigentlich sagen, dass diese Stalag-Comics auf der einen Seite der Versuch sind, genau das an die Oberfläche zu bringen, was bei Kaidar beispielsweise, aber auch bei vielen anderen israelischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Hause die ganze Zeit präsent ist, aber nicht ausgesprochen wird. Details an die Oberfläche zu bringen, die Auseinandersetzung damit an die Oberfläche zu bringen, im Holocaust also einen verschobenen oder verschrobenen Ausdruck zu verschaffen und gleichzeitig wieder durch die immense sexuelle Aufladung, die das Ganze hat, das ist ja Pornografie, das Ganze wieder fernzuhalten von sich. Also das Gleiche wieder kommensurabel zu machen. Also ich würde die viel widersprüchlicher einordnen, als du das getan hast, dass die nur ein Ausdruck von Heldengeschichten sind, sondern mir scheinen die eher eine ambivalente Funktion zu haben. Und da scheint der Holocaust doch präsenter zu sein in diesen Comics und auch in der Rezeption, als es auf den ersten Blick erscheinen mag.
Nachdem halt ja jahrelang oder jahrzehntelang so ein heroisches Bild vorherrschte, verschiebt sich das irgendwann auf die Opferperspektive. Und wann verschiebt sich das? Wann wird der Fokus auf die Opfer gelegt? Und vielleicht kann man das auch mit der Zeitenwende 1989-90, vielleicht kann man das in Einklang bringen, weil ab dann setzt sich das, ich baue immer wieder Popkultur ein, das merken die Hörerinnen und Hörer vielleicht, zum Beispiel ein Film wie Schindlers Liste fokussiert sich sehr, sehr stark auf die Opfer und ist ein wahnsinniger Kinoerfolg. Der ist bis heute, gilt der als einer der Referenzfilme, wenn es um das Thema Holocaust geht. Aber da wird, nicht das erste Mal in der Filmgeschichte, aber es ist so, vielleicht wirst du mir auch gleich wieder widersprechen, aber für mich ist es auf jeden Fall der Film, ich bin auch ein paar Jahre jünger als du, für mich ist das der Film, den man sehr früh in der Schule auch guckt, wo es halt primär um die jüdischen Opfer halt geht und dann um den, ja, Oskar Schindler, der halt eben 1200 Juden noch vor dem sicheren Tod rettet. Aber das ist halt einer der Filme. Und im Nachgang von Schindlers Liste gab es dann etliche Filme, die halt wirklich sehr stark den Fokus legen auf diese Opferperspektive. Und ich glaube, das hat auch was zu tun mit einer Zeitenwende, mit einer Erinnerungswende. Ab dann auf einmal globalisiert sich auch die Erinnerung an die Shoah. Es gibt auch ganz viele andere Bevölkerungsgruppen, die auch Wert darauf legen, dass ihre Opferperspektive wahrgenommen wird. Zum Beispiel die Opfer oder die Hinterbliebenen des Holodomors beispielsweise, was dann auch erst Jahrzehnte nach dem Holodomor überhaupt erst angesprochen wird, auch erst nach dem Ende der Sowjetunion, als auch die Archive geöffnet wurden und erst auch dann klar wird, was Stalins Politik da eigentlich angerichtet hat und wie viele Millionen Menschenleben es gefordert hat. Und das ist, glaube ich, kein Zufall, dass das alles einhergeht. Und hat das vielleicht auch was zu tun mit dieser Verschiebung auf die Opferperspektive?
Es hat auf jeden Fall damit zu tun, das zentrale Jahrzehnt der Verschiebung auf die Opferperspektive, wie du das genannt hast, sind trotzdem nicht die 90er Jahre, sondern die 70er Jahre. Ich habe ja vorhin von vielen verschiedenen Gründen gesprochen, warum der Holocaust in den 70er Jahren wieder stärker in den öffentlichen Fokus, in die öffentliche Wahrnehmung rückt, neben dem Rückzug dieses bis dahin dominierenden Nebeneinanders von Geschichtsoptimismus und Katastrophenbewusstsein. Ist es vor allem der Rückzug der Sozialfigur des Helden. Das findet in den 70er Jahren statt. Also dieses Rollenbild des Helden verschwindet nicht komplett. Wenn man sich das in der...
Die Rambo-Tasse hier noch stehen gehabt gerade. Also, obwohl der im ersten Teil auch ein gebrochener Held ist. Aber
genau, du hast eine Tasse mit Sylvester Stallone und Rambo hier stehen.
Genau.
Das ist auch ein gutes Beispiel. Der verschwindet nicht komplett. Der Held, der zieht sich aber deutlich zurück, der Held. Wenn von Helden die Rede ist oder wenn Helden bemüht werden, dann sind die Helden sehr oft ironisch gebrochen, wie es so schön heißt. Mhm. Oder die sind, wie bei einigen der Rambo-Filme, so stark überzeichnet, dass sie dann wieder schon unfreiwillig komisch für einige der zeitgenössischen Zuschauer wirkten. Und dieser Rückzug der Helden sorgte in den 70er Jahren jetzt nicht unbedingt dafür, dass das Opfer das zentrale dominierende Rollenmodell wird, aber es macht Platz frei, um sich intensiver mit bis dahin verpönten Opfererfahrungen auseinanderzusetzen. Das ist ein weiterer Grund, warum das in den 70er Jahren nochmal stärker wird. Das alles kriegt seit den 90er Jahren nochmal eine ganz neue Dynamik. Aber die hat nur bedingt mit der Veränderung der Figur des Opfers zu tun. 1989, 90 sind nichtsdestotrotz ein immens wichtiger Einschritt für die Wahrnehmung des Holocaust und für die Auseinandersetzung mit dem Holocaust. Zum einen der Kalte Krieg, der ja in den 80er Jahren nochmal an Fahrt aufgenommen hat durch die Wiederaufrüstung, durch den NATO-Doppelbeschluss und die Entscheidung der Sowjetunion, SS-20-Raketen zu produzieren, der ist endgültig vorbei. Zum einen. Mhm. Zum anderen kehrt Deutschland zurück. Es entsteht zwar kein Viertes Reich, wie einige Leute angenommen haben in der damaligen Zeit, nichtsdestotrotz weckt die Rückkehr Deutschlands auf die weltpolitische Bühne, die Tatsache, dass plötzlich ein Koloss im Zentrum Europas wieder entsteht, Erinnerungen an den Nationalsozialismus und damit auch an den Holocaust. Maggie Thatcher beispielsweise sprach Anfang der 90er Jahre gegenüber einem Verband jüdischer Organisationen in Großbritannien von bitteren Erinnerungen, die plötzlich durch die Wiedervereinigung Deutschlands kommen. Dann kommen kommen plötzlich Räume jüdischer Geschichte zurück in die allgemeine Wahrnehmung, die bis dahin hinterm Eisernen Vorhang verborgen waren. Also Riga, Krakau, Charkiw und andere Städte rücken wieder auf eine Art mentalen Landkarte, rücken wieder näher an Berlin, an Paris, Tel Aviv und so weiter. Es kehrt also ebenfalls zurück und damit kehrt auch Geschichte zurück. Und dann, was man eigentlich gar nicht unterschätzen darf, die Eigentumsordnung im ehemaligen Ostblock verändert sich. Das Privateigentum kriegt eine viel größere Bedeutung, als es in den Jahrzehnten zuvor hatte. Und mit dieser Veränderung der Bedeutung, die das Privateigentum hatte, kommt plötzlich die Frage nach den Eigentumsverhältnissen wieder auf die Tagesordnung, die das letzte Mal während des Zweiten Weltkrieges und in der unmittelbaren Nachkriegszeit auf der Tagesordnung stand. Es kehrt also die Frage zurück, wem gehört das alles? Wem gehören die enteigneten Dinge? Wem gehört das, was die jüdischen Flüchtlinge nach 1945, 46, als sie sich in Richtung Westen bewegt haben, zurückgelassen haben? Und wem gehört vor allem das andere herrenlose Eigentum, das Juden entwendet wurde, das sie zurückgelassen haben auf dem Weg in die Vernichtungslager, was sie zurücklassen mussten, auf dem Weg an Waldrändern, die Gruben und so weiter, in denen erschossen wurde. Das Eigentum machte sich also 89, 90 auf die Suche nach seinen Eigentümern. Eigentum ist nicht ohne Eigentümer zu denken. Mhm. Und das trägt ebenfalls dazu bei, dass es nach 1989 einen immensen Erinnerungsschub gibt und dass die 90er Jahre das Jahrzehnt sind der größten und intensivsten Auseinandersetzung mit dem Holocaust. Nichtsdestotrotz verstärkt sich auch das, was du als Opferperspektiven bezeichnet hast, seit den 70er Jahren. Es verändert sich nämlich mit dem Rückzug des Helden und dem Bedeutungszuwachs des Opfers, verändern sich auch Selbstverortungen, sowohl individueller Art als auch kollektiver Art. Bleiben wir bei Selbstverortungen kollektiver Art. In der Regel waren nationale Selbstverständnisse bis in die 70er Jahre hinein eigentlich vermittelt über heroische Ursprungsereignisse. Die Schlacht im Teutoburger Wald, George Washington überquert den Delaware, hier fast hätte ich gesagt Asterix gegen Caesar, aber wie heißt das Vorbild Vercingetorix gegen Caesar? Heroische Ursprungsgeschichten. Das verändert sich seit den 70er Jahren und dann nochmal verstärkt eigentlich in den letzten 20 Jahren, dass in kollektiven Selbstverortungen immer stärker eigene Opfererfahrungen oder kollektive Opfererfahrungen an Bedeutung gewinnen. Du hast den Holodomor in der Ukraine genannt. Für die Palästinenser spielt es eine immer größere Rolle. Für viele andere spielt genau diese Opfererzählung eine immer größere Rolle. Und das schlägt irgendwann gegen die Wahrnehmung des Holocaust wiederum um. In einer Art
Opferneid, ja, oder Opferkonkurrenz.
Ja, was könnte man sagen? Der Holocaust beziehungsweise das jüdische Opfertum jetzt, um es nochmal zu betonen, nicht das Sakrifare des freiwilligen Opfers, sondern das zum Opfer machen. Da muss man sagen, da sind aufgrund der Erfahrung des Holocaust sind Juden das Opfer per se, der Inbegriff des Opfers, wenn man historisch vorgeht und verschiedene Verbrechen zueinander ins Verhältnis setzt. Und das sorgt natürlich für narzisstische Kränkungen und für Neid bei anderen Gruppierungen, insbesondere in der Zeit, in der die eigene Selbstverortung, zum Teil ja auch individueller Art, die eigene Selbstdefinition als Opfer stark an Bedeutung zugenommen hat.
Also ich finde tatsächlich, wenn wir uns das heute anschauen, finde ich, ist diese Fokussierung auf das Opfer immer stärker geworden. Ich glaube auch, nennen wir es mal wirklich mal postkoloniale Hype, der stattfindet, das ist ein Resultat dieser Verschiebung auf die Opferperspektive. Und ja, durch diese Globalisierung der Erinnerung war es dann auch möglich, dass einerseits gut ist, eben über Verbrechen zu sprechen, die über die Jahrzehnte lang niemand gesprochen hat, wie eben auch die Vernichtung der Armenier beispielsweise, wobei das bis heute nie so in die Perspektive oder in den Fokus der Weltöffentlichkeit rückte wie die Shoah. Aber eben der Holodomor beispielsweise, also wenn ich es jetzt ganz zynisch sagen würde, oder Henrik Broder würde wahrscheinlich polemisieren und sagen, jedes Volk will seinen eigenen Holocaust, um eben in dieser Opferhierarchie irgendwo eine bedeutende Rolle zu spielen, was aber notwendig scheitern muss, weil es eben dann doch nichts direkt Vergleichbares gibt wie eben den Holocaust. Obwohl es natürlich sagen kann, nach 1945 immer dieses nie wieder, es ist vielleicht in dem Sinne doch wieder passiert, wenn man sich die Genozide anguckt in Ruanda oder in Kambodscha, den Autozid. Aber auch das ist nicht, das ist vielleicht, naja, Ruanda ist auch qualitativ nicht vergleichbar und auch quantitativ nicht. Aber es ist auch eine andere Intention. Aber trotzdem rückt das viel, viel mehr in das Massenbewusstsein, in die Erinnerungskultur. Und ich glaube, dass diese, auch wenn man sich den Kolonialismus anguckt, darüber wurde auch viel zu wenig gesprochen, meiner Meinung nach. Das ist nicht per se falsch, dass das jetzt in den Erinnerungsdiskurs aufrückt.
Überhaupt nicht.
Aber das Problem ist, und da sehe ich halt tatsächlich, das hatten wir auch schon mal besprochen, das ist ja auch in dem ersten Band der Hallischen Jahrbücher auch, ist sich damit intensiv auseinandergesetzt worden. Es findet dadurch ploppt ein Opferneid auf und es wird halt ganz bewusst versucht, eine Linie zu ziehen. Es gibt auch dieses Buch von Windhoek nach Auschwitz, ich glaube, das ist Jürgen Zimmerer.
Ja, das ist von Jürgen Zimmerer heraus.
Genau, und das ist einer der übelsten postkolonialen Holocaust-Relativierer. Und warum muss das automatisch anscheinend darin enden, dass man da so eine Gleiche aufmacht und sagt, das ist aber ebenfalls Holocaust. Das ist die Vorform des Holocaust. Es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang. Black Holocaust ist ein Stichwort in den USA beispielsweise. Also dass es immer Holocaust-Relativierung gab, das ist unbestritten. Das gab es in den 60er Jahren, das haben Altnazis gemacht, genauso wie Linksradikale, die dann die USA mit Nazi-Deutschland gleichgesetzt haben. Das ist eine unrühmliche Tradition auch in der Linken und in der Punk-Szene. Das gab es immer, aber es waren ja meiner Meinung nach waren das durchaus randständige Positionen. Neonazis hat man in den 60er Jahren eigentlich nicht wirklich zugehört, in den 70er Jahren. Ich erinnere mich noch dran, 2005, als die NPD vom Bomben-Holocaust schwadronierte im Sächsischen Landtag am Jahrestag der Auschwitz-Befreiung. Das ist ungefähr 20 Jahre, das ist ziemlich genau 20 Jahre her. Das waren halt trotz allem randständige Positionen. Das waren Krawallpositionen, wo aber das anständige Deutschland gesagt hat, das ist Schmuddelkram, damit wollen wir nichts zu tun haben. Mit diesem Fokus auf diesen Postkolonialismus ändert sich das aber. Und vielleicht ist das auch das, was ich auch am Anfang meinte, weswegen ich durchaus noch denke, wenn man den zeitlichen Kontext des Eike-Geise-Zitates, die Erinnerung als höchste Form des Vergessens, mal beiseite lässt, dann das reine Zitat stimmt irgendwo schon noch, weil es wird ganz, ganz viel über den Holocaust gesprochen, gleichzeitig aber nicht mehr. Und das mündet in einem absoluten Irrsinn, wie eben diesem Wahnsinn, das gesagt wird, in Gaza findet ein Holocaust statt. Das wurde auch an Anfang der 80er schon gesagt, aber auch da waren es noch Randpositionen. Mittlerweile ist das, finde ich, keine Randposition mehr. Warum muss das anscheinend genau da enden, in dieser Holocaust-Relativierung, dieser Fokus auf die Opferperspektive?
Ich würde zunächst sagen, es muss nichts.
Zwangsläufig muss es nicht, aber es enden. Passiert ja.
Es muss nichts irgendwo ganz zwangsläufig enden. Ich glaube schon an den Zufall in der Geschichte. Ich bin kein Determinist, auch wenn man angesichts bestimmter Entwicklungen dazu werden könnte, hoffe ich natürlich trotzdem noch auf den Zufall in der Geschichte, dass bestimmte Entwicklungen abgebrochen werden. Zu deiner Frage kann ich eigentlich fast nur wiederholen, was ich gerade schon gesagt habe. Vom Holocaust geht eine narzisstische Kränkung aus. Insbesondere in dem Maß, in dem die eigene Selbstverortung, andere sagen würden, Selbstidentitäten immer stärker über die Figur des Opfers vermittelt sind. Und aus diesem Grund schlägt der Erinnerung an den Holocaust Neid entgegen, Wut entgegen. Und man versucht eigentlich eine zweifache Strategie. Man versucht zum einen die eigene Erfahrung, die eigene Opfererfahrung, die Opfererfahrung des eigenen Kollektivs, und ich zeige jetzt Anführungszeichen, an die Erfahrung des Holocaust heranzurücken, indem man das mit diesen Begrifflichkeiten wie Holocaust bei Gaza war es dann oftmals der Begriff Warschau, der verwendet wird, indem man das auf andere Verbrechen überträgt, und damit versucht man zum einen das eigene Leid heranzurücken und auf der anderen Seite versucht man dadurch gleichzeitig den Holocaust zu relativieren. Und das scheint mir vor allem in diesem in dieser Mischung aus Bedeutungszuwachs von Opfererfahrungen in der eigenen Selbstwahrnehmung, in der eigenen und individuellen und kollektiven Selbstverortung zu liegen, und zum anderen aber auch in der Spezifik des Holocaust selbst. Weil die Kränkung geht ja von der Spezifik des Holocaust selbst aus. Dazu kommt noch etwas, was das meines Erachtens ein bisschen beschleunigt hat oder was das forciert hat und was du auch schon angesprochen hast, die Globalisierung des Holocaust. Die Globalisierung des Holocaust, die ihren Ausdruck unter anderem darin findet, dass seit den späten 90er Jahren immens viele Nationen einen nationalen Holocaust-Gedenktag haben, die ihren Ausdruck darin findet, dass 2005 die Vereinten Nationen den internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar eingeführt haben. Diese Globalisierung des Holocaust scheint mir in einer gewissen Weise Teil des Problems zu sein, das du angesprochen hast. Denn bei dieser Globalisierung des Holocaust ging es nie allein um die Vernichtung der europäischen Juden, also das, was man mit einem strengen Begriff des Holocaust unter Holocaust fassen würde, sondern es ging immer auch um das, was man als Universalisierung des Holocaust bezeichnet hat. Diese Universalisierung des Holocaust, oder was meint Universalisierung des Holocaust? Universalisierung des Holocaust meint eigentlich, dass man versucht, aus dem Holocaust allgemeingültige Lehren zu ziehen, um anderen Verbrechen entgegentreten zu können. Diese allgemeingültigen Lehren heißen dann meistens Toleranz, keine Gewalt, Einhaltung der Menschenrechte und so weiter und so fort. Das ist ja auch alles ganz, ganz schön und gut, aber es bedeutet gleichzeitig, dass der Holocaust dadurch im Zuge seiner Universalisierung zu einer Art Chiffre wird für allgemeines Leid. Für allgemeines Leid, Verbrechen, schlechtes Karma und solche Dinge. Die Voraussetzung dafür wiederum, damit der Holocaust dazu werden kann, die Voraussetzung für seine Universalisierung wiederum, ist das, was man als Entkernung des Holocaust bezeichnen kann. Oder es klingt weniger, klingt weniger nach Arbeit in der Küche, seine Entkontextualisierung. Entkontextualisierung ist eigentlich die Voraussetzung für die Universalisierung des Holocaust. Entkontextualisierung des Holocaust bedeutet, die Täter werden unkenntlich. Im Zuge dieser ganzen zunächst Europäisierung des Holocaust und dann später Globalisierung des Holocaust spricht niemand mehr speziell von dem deutschen Verbrechen Holocaust. Die Täter werden unkenntlich. Dann zum Zweiten der Raum, in dem das Ganze stattgefunden hat, in dem von Deutschland besetzten Territorium, in dem der Holocaust stattgefunden hat, der wird unkenntlich. Und es werden aber auch die Opfer selbst unkenntlich. Im Zuge der Universalisierung des Holocaust. Das muss passieren, um den Holocaust universalisieren zu können, um den Holocaust zu einer Art Chiffre für allgemeines Leid machen zu können. Das heißt, im Grunde genommen werden die jüdischen Opfer des Holocaust dem Allgemeinen geopfert, der Menschheit nämlich. Und das kommt ganz freundlich daher, das kommt ganz zukunfts- und problembewusst daher und kommt ganz unkonfessionell daher, aber eigentlich ist das ein christliches Motiv. Darauf hat Nathan Schneider, auf den ich auch in meinem Buch eingehe, darauf hat er mal hingewiesen, das finde ich sehr überzeugend, das ist eigentlich ein christliches Motiv. Denn der Opfergang im Namen aller, also das Opfern der Juden im Namen der Menschheit, damit dann das Verbrechen für die ganze Menschheit als Chiffre und als Warnung dienen kann, der Opfergang im Namen aller ist eigentlich ein christliches Motiv. Eigentlich ist das sogar das christliche Urmotiv. Der getaufte Jude Jesus wird geopfert, opfert sich für die gesamte Menschheit. Mhm. Das heißt, die Universalisierung des Holocaust ist eigentlich, streng genommen, eine christliche Vereinnahmung des Holocaust. Und insofern sind die Probleme, mit denen wir es gegenwärtig zu tun haben, in vielen Dingen angelegt, aber eben auch schon im Prozess der Globalisierung oder der Universalisierung des Holocaust.
Also wenn ich mir das so anschaue, diese Globalisierung des Holocaust, dann muss ich sagen, ich bin auch eigentlich auch kein Geschichtsdeterminist. Ich glaube nicht an den Verlauf der Dinge nach wissenschaftlichen Prinzipien, wie das die wissenschaftlichen Marxisten ja bis heute ja tun. Aber ich sehe es schon so, diese Entwicklung ist, es ist nicht gesagt, dass das nicht aufzuhalten ist, aber wenn ich mir angucke, wie nonchalant mit diesem Begriff des Holocaust umgegangen wird und genau mit dieser Idee der Holocaust als Chiffre, um Ähnliches zu verhindern, um das zu thematisieren, wo es aber gar nicht mehr um die Spezifik des Holocaust geht, weil im Holocaust ging es ja darum, um die restlose Vernichtung des weltweiten Judentums und nicht um irgendwelche Massenverbrechen an sonst wem. Da sehe ich tatsächlich einigermaßen schwarz, wenn ich mir die Entwicklung angucke seit dem 7. Oktober 2023. Und ich finde, dazu gehört auch, dass eine KZ-Gedenkstätte einen Henri Böhm einlädt, der ein Verfechter dieser Universalisierung des Holocaust halt ist. Und dazu gehört auch, dass man mittlerweile davon spricht, dass in Gaza ein Genozid stattfindet und es ganz bewusst in diese, nicht nur in die Nähe gerückt wird, sondern es wird gleichgesetzt. Das, was in Gaza passiert, hat mit gar nichts mit dem Holocaust zu tun, außer dass sich die israelische Nation wehrt gegen die Leute, die den Holocaust vollenden möchten oder einen zweiten und endgültigen Holocaust beenden möchten. Das militärische Agieren Israels hat aber nichts mit Holocaust oder Nazi-Kriegsverbrechen zu tun. Und da sehe ich tatsächlich eine große Gefahr, dass das halt ungeniert weitergegeben wird an Universitäten, in akademischen Bildungsstätten, in sozialpädagogischen Einrichtungen, an Schulen, dass das die eigentliche Lehre aus dem Holocaust sei. Man müsste doch eben die Juden haben sich quasi für uns, so wie du es auch gerade schon gesagt hast, die Juden haben sich quasi für uns geopfert, damit wir 80 Jahre später daraus lernen, jegliche Verbrechen zu verhindern oder zu thematisieren, skandalisieren. Was natürlich auch sehr selektiv passiert, weil über den Sudan redet ja zum Beispiel kaum jemand. Oder über die Christenabschlachtung in Nigeria. Also auch das, es ist einfach ein Paradoxon, dass es immer wieder, es kreist immer wieder um die Juden, um den Holocaust an sich. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass gerade das militärische Auseinandersetzung Israels mit den Hamas-Terroristen und dem islamischen Dschihad und anderen dass das immer wieder darauf rekurriert wird. Ich glaube, das ist kein Zufall und da bin ich ehrlich gesagt relativ pessimistisch, dass sich das noch großartig ändern wird. Weil die Historiker, die sagen, die Shoah ist die Shoah und das ist nicht eine Chiffre, um irgendwie Massenverbrechen jeglicher Couleur irgendwie zu verhindern, die werden, sind alt und sterben langsam aus. Dan Diener ist so jemand zum Beispiel, ist Saul Friedländer, aber die sind, die haben keine Stimme mehr. Und ich sehe aber zum Beispiel in Leuten wie Jürgen Zimmerau oder Michael Rothberg oder Anthony Dirk Moses, das sind tatsächlich diejenigen, die mittlerweile in dem Diskurs den Ton angeben. Diskurs, warum sage ich eigentlich Diskurs? Ein schrecklich postmodernes Wort. Widersprich mir gerne, wenn du das anders siehst. Aber ich glaube, da bin ich vielleicht pessimistisch.
Ich bin ebenfalls sehr pessimistisch, was das angeht, was die Zukunft der Auseinandersetzung mit dem Holocaust angeht. Darum heißt das Buch auch Das Verschwinden des Holocaust. Und ich gehe davon aus, dass wir gegenwärtig den Anfang vom Ende der Gedächtnisgeschichte des Holocaust erleben oder vielleicht noch nicht mal den Anfang vom Ende, sondern dass wir mittendrin sind in dieser Geschichte. Mir ging es bei meiner Aussage eigentlich nur darum, dass du sagtest, warum musste es so kommen? Mhm. Und bei solchen Sachen sträubt sich in mir manchmal einiges, ja, wenn man sagt, es musste unbedingt so kommen. Darum würde ich sagen, es muss nicht so kommen, aber es kommt leider vieles, wie es dann gekommen ist und kommt. Ich würde eher aber auf die Formulierung Wert legen, dass all die Dinge, die wir gegenwärtig erleben, schon in der bisherigen Auseinandersetzung mit dem Verbrechen angelegt sind, mindestens.
Genau.
Aber nur weil was angelegt ist, heißt es nicht, dass es notwendigerweise so kommen muss. Leider kommt es oft dann genauso, fast notwendigerweise.
Ja, ich finde, das ist auch das Schlusswort. Ansonsten empfehle ich ein Buch, Das Verschwinden des Holocaust zum Wandel der Erinnerung. Und ich freue mich, wenn ich dich wieder begrüßen kann. Vielleicht mal irgendwann zu einem positiveren Thema, weil wir passen uns immer mit sehr schweren Themen, aber so ist es halt. In dem Sinne, vielen Dank, lieber Jan, dass du wieder mein Gast warst. Und bis bald.
Ich danke dir.
Zur dritten Ausgabe der Hallischen Jahrbücher dann gerne wieder.